Audio Now.
Familienstruktur ist noch wichtig, das wird auch immer nachgefragt. Die Familienstruktur ist, also ob jetzt geschieden oder nicht geschieden, ob Patchwork oder nicht Patchwork, ob alleinerziehend und so weiter, spielt insgesamt keine Rolle. Fällt statistisch nicht auf.
Oh Mama!
Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg!
Mami, chill mal deine Base!
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an den Kinderarzt Professor Dr. Walter Dorsch. Er war Professor für Allergie und Pneumologie an der Universitätsklinik Mainz. Seit 1994 aber arbeitet er in eigener Praxisgemeinschaft als Kinderarzt in München. Walter Dorsch ist Vater von 6 Kindern, einem Stiefsohn und Großvater von inzwischen 8 Enkeln. Er trifft also nicht nur beruflich viele ganz und gar unterschiedliche Eltern und Kinder, sondern weiß eben auch aus persönlicher Anschauung, wie Familiendynamik und Schulkarriere eines Kindes zusammenspielen. Zusammen mit Professor Dr. Klaus Zierer hat er ein Buch zum Thema geschrieben. Schulkinder gleich Sorgenkinder, heißt es, und es geht der Frage nach, wie wir unseren Kindern helfen können, eine gute Schulzeit zu verleben. Und so viel sei schon mal verraten, für Walter Dorsch beginnt eine gute Schulzeit nicht erst mit dem Tag der Einschulung. Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem Partner HelloFresh. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich etwas hasse, dann ist es ohne Plan durch den Supermarkt zu hetzen. Das macht jeden Feierabend stressig. Und dann vergisst man meistens noch die Hälfte. Ich finde, HelloFresh ist da eine echte Lösung. Einfach online Kochbox auswählen, grammgenaue und frische Zutaten direkt nach Hause geliefert bekommen und dann in 30 Minuten entspannt loskochen. Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, dann ran an die Buletten, denn für unsere Hörer gibt es jetzt 45 € Rabatt für die erste Kochbox. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Der Code lautet Hello Eltern. Bon Appetit! Willkommen, Herr Professor Dr. Dorsch.
Ja, grüße Gott.
Sie haben selbst 7 Kinder mit großgezogen und sehen jeden Tag viele Kinder aus ganz und gar unterschiedlichen Milieus in Ihrer Praxis. Warum hatten Sie das Gefühl, es braucht ein Buch wie dieses?
Ja, man muss sich natürlich bei jedem Buch, das man schreibt, überlegen, wozu soll es das überhaupt geben. Aber ich glaube schon, dass unser Buch ein besonderes Buch ist. Wir sind ja 2 Autoren, von denen jeder das Seine sozusagen mit beigetragen hat. Das ist einmal die große praktische Erfahrung des Kinderarztes, Sie haben es erwähnt, im Umgang jetzt mit wirklich Tausenden von Familien. Und unsere Funktion als Kinderarzt beschränkt sich ja nicht nur auf das Impfen und das Verordnen von Schnupfenmitteln, sondern wir sind als Familienärzte beteiligt an vielen, auch tiefgreifenden familiären Problemen, Schulproblemen, das ist ja der Schwerpunkt unseres Buches, die Bewältigung von Entwicklungsstörungen. Ja. Aber das geht auch dann bis hin in philosophische und weltanschauliche Themen. Und ich habe das immer genossen. Ich habe mich diesen Anforderungen sehr gerne gestellt und sie wurden auch nachgefragt. Und ich habe manche Familien also über Jahrzehnte hin begleitet. So manchen Buben, den ich im Säuglingsalter den Hintern noch gepinselt habe, weil er eine Windeldermatitis hatte, den habe ich dann später erlebt, wenn er mir von seinen ersten Problemen mit seiner Freundin erzählt hat. Es ist ein wirklich sehr schöner Beruf. Mhm. Und dann ist dieses große Wissen der pädagogischen Grundlagenforschung, über die Herr Zierer verfügt. Und Herr Zierer ist ja ein sehr renommierter Lehrstuhlinhaber für Pädagogik. Und er überblickt das Ergebnis von Hunderten von Meta-Analysen an etwa 300 Millionen Schülern weltweit. Das ist eine Riesenzahl von Erfahrung.
Ja, auf die kommen wir nachher noch. Mhm. Ja, ja. Das ist ein großer Fundus des Buches, das merkt man deutlich. Sie haben sich entschieden, und das ist dann schon das Stichwort für die nächste Frage für das Buch, eine Beispielfamilie zu erfinden, die Reinhards, anhand derer sie so ein bisschen abarbeiten, was in einer normalen Mittelstandsfamilie mit 3 Kindern vorkommen kann in Sachen Schule. Eine Menge, wie man sieht. Und zwar sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Schule. Ja, und das ist ein ganz guter Kniff, um die ganzen Studien, mit denen Sie ja Ihr Buch untermauern, Sie haben es gerade selber angesprochen, anschaulich zu machen. Das sei nur schon mal erwähnt für alle, die das Buch noch lesen wollen. Es lohnt sich. Es ist eben keine bloße Studienzusammenfassung, sondern lebensnah. Das finde ich ganz gut, das sei hier schon mal erwähnt. Jetzt sind wir mitten im Thema drin. Wenn ich Ihr Buch richtig lese, dann sagen Sie, eine gute Schulzeit beginnt lange vor der Schule. Warum und wann?
Ja, freilich. Also zunächst einmal zu der Familie Reinhardt. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir ja alle eigentlich leichter am Beispiel lernen als aus einer theoretischen Abhandlung.
Ja.
Also wenn ich einem jemanden zuschaue, der ein Fahrrad repariert, dann lerne ich das viel schneller, als wenn ich irgendeine komplizierte Gebrauchsanweisung lesen muss. Und das gilt vor allem auch ja für unsere Kinder, die lernen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern das, was wir ihnen vormachen.
Das ist ja das Schlimme.
Ja, das ist, aber ich komme später auch nochmal drauf. Es ist so, dass man manche Eltern ja erlebt, verdammt nochmal, Erziehung ist vollkommen zwecklos, weil die Kerle machen eh alles nach. Ja, das ist ja, ein sehr, sehr genau. Schöner Spruch.
Valentin war das, glaube ich, oder? Karl Valentin.
Ja, ja, das ist also sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr cute.
Also, wann beginnt die Schulzeit? Vor der Schule, sagen Sie.
Lange, lange vor der Schule, ja. Wenn man beobachtet, wie kleine Kinder mit ihren großen offenen Augen durch die Welt stapfen und alles lernen wollen, was da zu lernen ist. Und wenn man dann beobachten muss, wenn dann doch manche diese Wissbegier, diese Neugier auf die Welt verlieren und sich durch irgendwelche Familien- oder Schulprobleme quälen, dann merkt man oft, dass da irgendetwas besonders schiefgelaufen ist. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass man die normale kindliche Entwicklung auch vor Augen hat, also berücksichtigt, ja, wenn man die Kinder erziehen will, also das versuchen will, ihnen was beizubringen. Denn unsere Kinder entwickeln sich ja Schritt für Schritt und jeder Entwicklungsschritt baut genau auf dem Vorangegangenen auf. Wenn der misslingt, also wenn zum Beispiel ein Säugling kein Urvertrauen gewinnen kann, dann sind alle folgenden weiteren Entwicklungsschritte einfach weniger leicht, schwerer. Ja. Ja. Die Vorbereitung für einen erfolgreichen Schulbesuch beginnt im frühen Kleinkindalter.
Ja.
Die Eltern müssen ihre Kinder ernst nehmen. Sie müssen viel mit ihnen reden, Fragen stellen, die Kinder zu fragen, ermuntern. Sie müssen ihnen Mut machen, auch mal was auszuprobieren, was ja, irgendwie komisch ist. Ich kann mich mit großer Freude an unseren Jüngsten erinnern, der probiert hat, im Diskettenlaufwerk Bleistifte zu spitzen. Das war ja, er hat viel. Oder so das Mischungsverhältnis mal zu prüfen, wie kann man Öl und Essig und Mehl auf dem Küchenboden gut vermengen. Das sind wichtige, wirklich sehr, auch bildungsmäßig sehr wichtige Experimente. Aber jetzt neben der Anekdote auch ein richtig wissenschaftliches Beispiel, das Sie auch im Buch finden. Die Kinder von Eltern, die, sagen wir mal, ich nenne sie einfach mal bildungsfern, die aus irgendwelchen Gründen den Zugang zu der mittelständischen Bildung nicht gefunden haben, sei es als Flüchtlinge, sei es als Desinteresse oder sei es als Not. Jedenfalls diese Kinder, die hören in den ersten 3 Lebensjahren oft nur 15 Millionen Wörter. Also nicht immer verschieden natürlich, sondern hören einfach 15 Millionen Mal bestimmte Wörter. Die Kinder, die eine gute Bildungskarriere vor sich haben, die hören 45 Millionen, also das Dreifache. Das nennt man den 30-Millionen-Gap, also die Lücke sozusagen in der Bildungskarriere von 30 Millionen Wörtern in den ersten 3 Lebensjahren. Diese Lücke können viele Kinder ein Leben lang oder zumindest bis ins Erwachsenenalter nicht aufholen.
Ja.
Und das Zweite, was wichtig ist in dem Alter, das ist das Verhältnis zwischen Ermutigung und Entmutigung. In bildungsfernen Milieus, das haben diese Wissenschaftler beobachtet, da werden Kinder überwiegend ruhig gestellt, getadelt, kaum ermutigt. Ja? Man hört da oft die Parole, sei mal still, halt dich ruhig, das verstehst du nicht, dazu bist du zu klein. Und bei den Kindern, die eine gute Bildungskarriere vor sich haben, da ist das Verhältnis anders. Die werden 7-mal häufiger gelobt als getadelt. Das heißt also, wir stellen wirklich sehr, sehr früh Weichen für die spätere Bildungskarriere unserer Kinder.
Ja, da würde ich gerne einmal einhaken und das mal ins Positive wenden, weil schon wenn ich das nicht tue, also wenn ich mein Kind nicht entmutige, sondern ermutige, dann habe ich sehr viel Gutes getan.
Ne?
Ja, also das ist ja, das ist ja wirklich der Umkehrschluss. Und ich bin gerade so ganz schweigsam, weil ich wirklich, ja, ich glaube auch, Also ich glaube auch in den bildungsnahen Schichten, sage ich jetzt mal im Umkehrschluss. Und dazu zähle ich jetzt auch mal meine eigenen sozusagen Fehltritte. Ne? Also es erzählt sich hinterher lustig die Anekdote mit dem Essig und dem Mehl auf dem Küchenfußboden, aber wenn man reinkommt und es sieht, rastet man trotzdem gern mal aus. Ja, und denkt, oh nein, jetzt müssen wir noch in 5 Minuten los und jetzt sieht's hier aus wie
Mehl. Ja,
und es ist eben wirklich schade, weil dieser Forscherdrang der Kinder, und das ist ja einfach ein total natürlicher, guter Forscherdrang, man erstickt den damit wirklich. Ich meine, klar, wir sind auch nur Menschen, ne? Man darf jetzt auch nicht zu viel von sich verlangen, aber ich muss da gerade sehr drauf rumdenken, auf dem, was Sie gesagt haben. Also, dass man sich das wirklich klar macht, die Kinder, die wollen ausprobieren und die müssen auch. Und das ist der Beginn von guter Schulkarriere, wenn man so will. Ich meine.
Ja, ja. Na, ich erinnere mich selber auch sehr, sehr gerne dran, wenn man sozusagen lernt, mit den eigenen kleinen Kindern die Welt neu zu sehen. Wenn man sich einfach mal runterhockt auf deren Perspektive und dann mal guckt, wenn die neue Käfer entdecken oder wenn die irgendwelche Kräuter oder Blumen einem zeigen oder einfach diese schönen Erlebnisse, dass die Welt mit den Augen der Kinder neu entdecken, das ist auch eine sehr schöne Lohn, sagen wir mal, für unsere elterliche Mühe. Mhm.
Sie haben es ja schon angesprochen, die frühkindliche Phase. Das ist ja nun genau die, bei der dann viele Eltern, ich habe gerade heute wieder eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die sagt, oh Gott, mein Kind fremdelt und jetzt habe ich solche Panik, die muss dann mit 13 Monaten in die Krippe, weil ich wieder arbeiten muss und ich irgendwie, habe ich das Gefühl, es passt gar nicht zum Kind. Das ist ja genau die Phase, in der viele Eltern sich genau diese Fragen stellen. Ja. Ne? Wo ist das Kind besser aufgehoben? Dann gibt es Studien, die sagen, irgendwie die Kinder, die in der Kita waren, die starten super in die Schule und die Kinder, die zu Hause waren, starten super. Und irgendwie klemmt man so dazwischen mit seinen Gefühlen. Was ist denn das, was Sie sozusagen dazu meinen und wie begründen Sie es?
Ja, also die Kontroverse um die Kinderkrippen. Das ist tatsächlich ein Thema, das sehr, sehr emotional empfunden wird. Also es gibt Umfragen, wonach mehr als 80% aller Eltern der Meinung sind, dass in den ersten 3 Lebensjahren die Kinder besser zu Hause aufgehoben sind, besser bei Vater und Mutter. Aber es ist vollkommen klar, dass das in der echten Lebensrealität überhaupt nicht so funktionieren kann. Es gibt alleinerziehende Mütter, es gibt alleinerziehende Väter natürlich auch, wo die Kinderkrippe eine große Rolle spielt. Und wir haben auch wirtschaftliche Zwänge, die Eltern dazu bringen, dass sie eben beide arbeiten müssen. Aber wir beide, also Herr Zierer und ich, wir wollen erstens in einer Kontroverse nicht als die Oberrichter auftreten, die alles besser wissen, sondern wir wollen einfach jeden, und das ist ja das Buch generell, wir sollen zum selber denken und zum selber reflektieren anlegen. Wir haben also keine Patentrezepte, die wir anbieten. Ja, dazu, Entschuldigung, dazu wissen wir auch zu viel, eben ganz klar.
Es gibt kein Schwarz und Weiß, dann wäre es einfach.
Wir, Patentrezepte anbieten. Ja? Also wir würden nie sagen, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist nicht unser Thema.
Ja? Das ist doch schon mal was. Ja.
Aber mir persönlich ist auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Ja? Eine ganz grundlegende Herzensangelegenheit. Meine Frau könnte das eben sogar bestätigen, denke ich. Ich habe mit ihr das nicht abgesprochen.
Die holen wir gleich mal einen Apparat.
Ja, okay. Aber wir versuchen also dieses Thema mit größter Behutsamkeit zu erläutern und man sollte es fast intensiv nachlesen, um sich wirklich eine gute eigene Meinung zu bringen. Ich hebe jetzt einfach mal ein paar Dinge hervor. Ja? Es ist so, dass es viele Wissenschaftler gibt, die sagen, also ein ganztägiger Aufenthalt von Kleinkindern, also unter 3 Jahren spreche ich immer, in der Krippe ist schädigt die Kinder. Es gibt Beobachtungen, zum Beispiel in Kanada, die Quebec-Studie, so wird die genannt, da wurde nur diese Stadt mit entsprechenden Einrichtungen versehen, alle anderen Großstädte in Kanada nicht. Und diese Kinder, die waren auffällig bis ins 15. Lebensjahr, die also früh Krippenbetreuung hatten, was ihre soziale Kommunikationsfähigkeit bis hin zur Delinquenz anbelangte, auch was ihre sprachliche Entwicklung und intellektuelle Entwicklung anbelangt. Das ist also nicht etwas, was man ohne weiteres so als Allheilmittel
vom Tisch fegt,
unter die Leute streuen darf, damit zum Beispiel auch die frühe Sprachentwicklung oder vor allem auch, wenn es hier um Migrantenprobleme geht, damit unsere Migrantenkinder schneller Deutsch lernen. Das ist nicht der richtige Weg. Und wie gesagt, ganztägige Gruppenbetreuung von Kindern unter 3 Jahren ist nicht zu empfehlen. Und dass man das nicht gerne hört, ist mir also absolut bewusst. Aber man kann alle möglichen Dinge ja versuchen, also eine zeitlich die Kinderbetreuung zeitlich begrenzen, Tagesmütter einsetzen, Elterngruppen, ja. Großeltern. Und man kann also das Risiko einer Krippenbetreuung durch intensives elterliches Engagement, kann man das wirklich auch kompensieren. Das habe ich in der eigenen Familie auch durchaus erlebt. Mhm. Aber das bitte nicht ideologisch aufheizen und die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht auf Kosten der Kinder lösen.
Ja, das ist so ein bisschen, deswegen entschuldigen Sie, hatte ich Sie gerade unterbrochen, weil ich eben wirklich, bevor wir jetzt unser Interview begannen, las ich diese Mail von dieser Hörerin, die verzweifelt war, und der habe ich auch zurückgeschrieben, ja, im Grunde genau das, was Sie gesagt haben gerade, nur ich habe dann auch gefragt, wo ist denn der Vater? Ja, weil der ist eigentlich da. Und wenn wir von Gleichberechtigung reden und hier eine Mutter arbeitet 2 volle Tage die Woche oder 3 volle Tage die Woche, dann warum dann nicht der Vater die anderen Tage nicht oder so, ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man sich fragt, muss das Kind ganztags in die Krippe, dann würde ich erstmal vielleicht schauen, was ist denn mit dem Partner, wenn er da ist. Sie sprachen ja selbst an, ne? Von Situationen, wo es einfach nicht geht, nicht so ist, und da müssen wir auch gar nicht lange drum herumreden, auf was man dann noch achten kann. Da haben wir eine, wie ich finde, ganz, ganz tolle andere Folge, was es für eine gute Krippe wirklich braucht. Also das ist extrem hörenswert. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, aber schaut durch, liebe Hörer, ihr werdet sie finden, und die ist wirklich sehr, sehr hörenswert in Bezug darauf. Ja, Sie hatten das gerade kurz angesprochen, Migrantenkinder, denen das ja definitiv zugutekommt, noch mit anderen Sprachvorbildern auch sozusagen früh in Berührung zu kommen, nenne ich das mal. Ja, auch nicht ganztags in der Krippe, aber eben früh in Berührung zu kommen. Ist es nicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dann sozusagen die auch mitzunehmen, indem man eben auch andere Kinder da hat? Also jetzt Migranten unter sich, das bringt es ja nun auch nicht.
Ja, also es ist das Thema Migrantenkinder. Wir haben sehr viele, und das ist auch eine ausgesprochen lohnenswerte und schöne Aufgabe, mit den Kindern ja zu arbeiten und die in unsere Gesellschaft mit hineinzubringen. Und wir haben zauberhafte Familien, auch verschleierte, also wo die Frau verschleiert ist, also arabische zauberhafte Familien, die sich rührend großartig um die Kinder kümmern, denen die deutsche Sprache auch vermitteln, die also wirklich großartig sind. Ja. Wir haben aber auch Familien, wo die Mutter sich überhaupt nicht ins gesellschaftliche Leben traut oder trauen darf. Also die den ganzen Tag zu Hause eingesperrt ist, mehr oder weniger, und die einfach selber kein Deutsch lernen darf oder lernen kann, weil sie in einer sehr traditionellen Familienstruktur gefangen ist, sage ich es einfach mal so. Und das macht das ganze Problem äußerst vielschichtig. Da ist das Allheilmittel auch nicht der Kindergarten mit 3 Jahren, wo die Kinder dann mal Deutsch lernen. Da sind wir ein bisschen zu spät dran. Und es ist auch nicht sinnvoll, alle Kinder, auch diejenigen, die es nicht nötig haben, dann sozusagen aus ideologischen Gründen in die Kinderkrippe zu schieben. Mhm. Man muss das Problem anders lösen. Man muss es wirklich anders lösen. Also ich bemühe mich zum Beispiel auch, Gespräche zwischen, sagen wir, Migrantenkindern, Migrantenfamilien, die neu nach Bayern gekommen sind und solchen, die schon länger da sind, miteinander zu verknüpfen. Wir haben so sogenannte Sendlinge Gespräche eine Zeit lang gemacht. Das war also sehr schön. Und da kommen die Leute auch zusammen und reden auch mehr miteinander.
Ja, wir haben das ja schon angesprochen, was jetzt sozusagen die Zusammenarbeit und partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung betrifft. Können Sie noch mal sagen, warum das auch wirklich für die Entwicklung wichtig ist, dass es da eine Trias
ja,
gibt?
Ja, freilich. Das schöne Thema der Triangulierung. Es ist einfach so, der Säugling, der ist nur darauf angewiesen, dass er satt ist, zufrieden und trocken und gehutschelt wird und so fort. Das heißt, er ist ganz eng in seiner Beziehung auf eine Person, also die Mutter oder den Vater oder jedenfalls eine stabile Person bezogen. Das ist für diese Phase ganz richtig und wichtig, aber hat die Gefahr, dass er immer auf Gedeih und Verderb einer Person ausgeliefert ist. Ja? Das ist für die langfristige persönliche Entwicklung eines Kindes nicht unbedingt immer ideal, sodass der Vater dringendst benötigt wird, um eine aus der Zweierbeziehung von Mutter und Kind, ich vereinfache das jetzt einfach mal so, eine Dreierbeziehung zu machen. Also Vater, Mutter und Kind sozusagen in wechselhaften Beziehungen stehen. Das hat den Vorteil, dass das Kind, wenn es sich jetzt beispielsweise über die Mutter ärgert, und das können schon 3 Monate alte Säuglinge ganz gut, die haben diese, wenn man sagt, Triangulierungskompetenz schon, Wenn der kleine Zwerg sich jetzt über die Mutter ärgert, weil sie nichts zu futtern liefert oder es ihn immer noch nass lässt und das mit dem Schlafen oder mit dem Bauchweh und so fort nicht klappt, dann kann er sich sozusagen an eine andere Institution wenden und sagen, Papa, ja, die Mama macht es falsch, machst du richtig. Ja? Umgekehrt natürlich auch. Das wird im weiteren Leben viel häufiger vorkommen. Aber okay.
Die Mami hat gesagt, ich darf Fernsehen. Sagst du das auch? Das ist dann die spätere Variante.
Aber auf die Weise entsteht sozusagen eine Wechselbeziehung. Das heißt, beide Eltern sind ja nicht gleich. Die reagieren auch nicht gleich. Das Kind kann sich dann raussuchen, was besser taugt. Das heißt, es kommt immer in eine kritische Phase. Ich überlegte mal, ist es jetzt bei Mama besser oder beim Papa besser? Oder geht es da besser oder dort? Das heißt, dieses Wechselspiel trainiert die persönliche Entwicklung des Kindes und macht auch gescheiter. Und es ist ganz wichtig, denn diese Dreiecksbeziehung, diese Triangulierung, die erleben wir später beim Kind nochmal wieder, wenn es also um das Dreieck Schule, Elternhaus und Kind geht. Und sagen wir mal, Erwachsene, die das Thema Triangulierung richtig verarbeitet haben, die also wirklich in der Lage sind, dann zwischen zwei Polen sozusagen hin und her zu schwanken, nicht schwanken, sondern zu gucken, was passt besser, was passt weniger gut, also die Entwicklung zur Triangulierung verzogen haben, die werden dann auch politisch im Leben eher für Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen sorgen können. Ja?
Und aushalten.
Ja, und auch aushalten. Ja, Leute, die das nicht gelernt haben, die haben wir zurzeit auf der politischen Bühne zuhauf. Ja? Also Leute, die nur spalten können, die Leute nur, also keine verschiedenen Interessen ineinander bringen können, zueinander bringen können. Die wird dann gespalten jetzt in der Corona-Krise. Die Jungen gegen die Alten oder die Wirtschaft gegen die Gesundheit. Genau. Oder einer der größten Spalter, höchsten Psychopathen. Das haben sich ja unsere lieben amerikanischen Freunde angelacht. Ich hoffe, dass da auch bald Besserung kommt.
Ja, vielleicht nochmal kleiner Exkurs. Ich finde diese Haltung übrigens auch sehr wichtig in Bezug auf Großeltern, weil man da ja häufig auch so ein bisschen verspannt als Eltern. Ich jedenfalls war das total, als meine Kinder noch sehr klein waren, dachte, die müssen das praktisch alles so machen wie ich, ja, weil ich weiß ja, wie es geht. Ich bin ja die Mutter. Und ich glaube, das ist eine totale Fehlannahme, je länger ich ihnen zuhöre, weil auch da die Kinder sehr schnell verstehen, mit dem Großvater 1 geht es und mit dem Großvater 2 geht es aber nicht und so weiter. Und bei der Oma gibt es immer das. Und das ist auch schön und wichtig, dass es anders ist als zu Hause. Das nehme ich jetzt daraus mit. Ne? Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben das vorhin schon angedeutet, wer Kindern in der Schule helfen will, der sollte auch die Entwicklungsphasen kennen, in denen sie sich gerade befinden. Wir haben ja schon so den Anfang so ein bisschen abgetastet. Sie gehen in Ihrem Buch auf 8 Entwicklungsphasen von Menschen ein. Mögen Sie die noch mal kurz erklären, also zumindest die jetzt die Kinder betreffen, also wo es wirklich um den Start ins Leben und in die Schulzeit geht?
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und dem haben wir im Buch auch große Aufmerksamkeit gewidmet. Weil diese verschiedenen Entwicklungsphasen, also Erik Erikson, das ist mein Lehrmeister und ich finde, dass er auch die mit feinfühligste Art der Einteilung der menschlichen Entwicklung formuliert hat, beschreibt es auf ganz, ganz feine, subtile Art und Weise, wie sozusagen ein Schritt auf das andere aufbaut, wie der Entwicklungsschritt zwischen zwei Extremen schwankt. Und wie das dann sich sowohl im sozialen wie auch im politischen Leben zeigen kann und wie Extreme dann auch entstehen.
Ja, aber bleiben wir bei den Kindern.
Jetzt fangen wir mal an einfach mit dem Säugling. Beim Säugling geht es darum, dass er Vertrauen in diese Welt, in die er neu geboren ist, bekommt. Dass er innerlich sicher ist, dass er jederzeit versorgt wird, dass er nicht verhungern muss, dass er nicht erfrieren muss, ja, dass er einfach versorgt ist. Dieses Urvertrauen benötigt er. Ein Säugling, der das nicht erfährt, der entwickelt diffuse Ängste und die Vorstellung, immer bedroht zu sein. Also nie sozusagen eine Sicherheit zu erleben. Da gibt es ganz, ganz bewegende Geschichten auch aus den rumänischen Waisenkindern und so weiter. Also es ist ganz schlimm, das fehlende Urvertrauen. Auf der anderen Seite ein Säugling, der maximal verwöhnt ist, der also nie irgendwie eine Gegenströmung erlebt, ja. Der stellt sich die ganze Welt auch später wie ein Schlaraffenland vor, wo alles von alleine kommt, wo es keine Gefahr gibt, wo man alles machen kann, was irgendwie geht. Das ist das andere Extrem.
Ja, darf ich es einmal konkret machen? Ja. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel schreien lassen, ja, lass den doch auch mal schreiben. Also das ist ja so ein Dialog, der häufig ja, dann, ja, vielleicht heute nicht mehr, aber noch als ich Kinder bekam, ne, da hieß es dann immer, ja, der muss dann auch mal schreien und musste nicht immer gleich was geben und Rhythmus 4 Stunden und so weiter. Das passt da ja alles nicht dazu, wobei man ja sagen muss, sobald man mehrere Kinder hat, kommt das ja ganz automatisch. Man kann nicht immer sofort.
Ja.
Ne? Und das ist ja, finde ich, eine natürliche, authentische Zeitspanne. Also ein Baby lernt so eine gewisse Toleranzspanne. So, es kommt nicht sofort jemand, weil es gerade einfach nicht geht, aber es kommt.
Ja, 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 klar. Also ich meine, die Geduld nimmt ja allmählich zu.
Genau.
Ja. Also am Anfang ist natürlich sofort Hochdrama. Und dann später können sie sich ein bisschen beruhigen, wenn sie nachts wach werden. Man muss auch aufpassen, ja, wenn es um das Trösten sofort geht. Also viele Eltern haben auch zum
genau,
Beispiel,
das ist ein schmaler Grad, ne?
Der Kinder, der Säuglinge anbelangt, keine rechte Vorstellung. Die werden natürlich genauso oft wach. Und wenn man bei jedem Raunzer oder bei jeder Lautgebung sofort genau, maximale Tröstaktivität auffährt, dann hat man nicht kein Pulver mehr im Übrig, was man dann machen kann, wenn es ja, wirklich losgeht.
Genau, das ist so ein Mittelweg, der eigentlich immer ratsam ist.
Und das ergibt sich, wie Sie gesagt haben, eigentlich aus der menschlichen Erfahrung automatisch, wenn man nicht nur ein Kind hat, sondern neben dem Kind auch noch einen Ehemann, der auch manchmal noch ein Bier will oder der
Ehegatte. Ich hoffe, das ist nicht die einzige Aufgabe, die man als Frau hat.
Servieren soll, dann kann das Zwergel schon einmal ein paar Minuten weinen. Wobei man halt bedenken muss, die haben nachts, also wenn sie nachts richtig wach werden, die haben ja kein Zeitgefühl. Ja? Die können sich nicht
ja,
damit trösten,
ein paar Minuten sind dann schon viel.
Was weiß ich, in einer halben Stunde ist die Mami wieder da. Ja? Das ist die, wenn ja, sie nicht da
nein,
ist,
nein, das meine ich auch nicht.
Ist sie weg. Ja?
Genau. Aber machen wir nochmal einen nächsten Schritt. Jetzt haben wir die Säuglinge. Dann kommt die frühkindliche Phase.
Dann kommt die nächste. Also die Kleinkinder im ersten bis zum dritten Lebensjahr, die kämpfen um ihre Autonomie. Das heißt also, sie wollen ihre Umwelt erforschen und erobern, ohne fürchten zu müssen, dass sie den Rückhalt bei den Eltern, also sozusagen den Zeugträger, wo man immer wieder auftanken kann und neue Kräfte sammeln kann, dass der verloren geht.
Also Mut geht nur mit sicherer Bindung.
Ja, ja. Ganz sichere Bindung und zwar so sicher auch, dass ich ganz oft auch einmal Nein sagen kann. Nein, ich will das alleine. Du bist blöd, Papa, und du bist blöd, Mann. Ja? Das ist wichtig. Und ich fand immer diesen Größenwahn, mit denen die Kerle ausgestattet sind und die Allmachtsfantasien von Dreijährigen, fand ich immer faszinierend. Ja. Ich habe mir immer einen Spaß daraus gemacht, meinen Kindern in dem Alter zu sagen, Mensch, wart ihr hier und habt ihr die ganzen Bäume umgeschmissen, wenn man im Wald spazieren gegangen ist und Bäume auf dem Boden lagen. Und die Antwort war nie in dem Alter, dass sie gesagt haben, du Papa, das können wir doch gar nicht, sondern sie haben immer gesagt, Papa, wir waren doch noch gar nicht hier.
Ich kann doch nicht alles machen.
Okay.
Ja, okay. Gut, also das ist sozusagen dann die Phase der Abgrenzung, der Exploration. Ich bewege mich raus in die Welt, weil ich weiß, ich kann immer zurück, wenn es zu doll wird.
Und man muss da ein bisschen aufpassen. Die darf man also nicht richtig erziehen. Eigentlich soll man nur zuschauen, was sie so machen. Und ein bisschen aufpassen, dass nichts passiert.
Ja. Mhm.
Sie haben auch gar kein Regelbewusstsein meistens. Ja, sie können sich so unter 2-3 Jahren auch kaum in die Mentalität jetzt von anderen Leuten einfühlen. Ja. Die lernen übrigens auch erst mit 2-3 Jahren das Schwindeln. Das hat auch mit dieser magischen Welt irgendwie zu tun. Mhm. Ja.
Ja. Ja, aber es ist ganz spannend, weil wir hatten das schon mehrfach hier im Podcast angesprochen, das Konzept der Trotzphase gibt es ja streng genommen in vielen anderen Ländern überhaupt nicht.
Ja, ja.
Also das Gefühl, ich muss da jemanden, der trotzt, in die Schranken weisen.
Ja, ja.
Das ist irgendwie ein deutsches Konzept.
Das ist ein, hoffe ich, bald wirklich erratisches, also auch als solches angesehenes Konzept. Trotzphasen, ich finde das einen ganz üblen und auch mit autoritärer Erziehung eng verknüpften Begriff. Ja.
Ja, aber der hat lang gehalten,
kann ich Ihnen
sagen.
Naja, es ist wirklich gefährlich. Ich habe auch Mütter von Einjährigen in der Praxis erlebt, wenn der, was weiß ich, gerade frische Windel hat und dann voller Genuss da seine Ladung entleert, dann sagen die, das macht er mir extra zum Trotz. Ja, also da wird eine Fantasie wach in der Mutter über die, sagen wir, emotionale Entwicklung ihres Kindes, die ist gefährlich, schadet auch.
Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen in Schritten vorangehen. Wir hatten Frühkind, Jetzt kommen wir, und da wird es jetzt auch spannend natürlich nachher, wenn wir jetzt in Bezug auf Schule sprechen. Ja, ja. Dann kommt also ja der Übertritt.
Das Spielalter, drittes, fünftes Lebensjahr, da lockert sich die Beziehung und es entwickelt sich allmählich so ein Gefühl für soziale Rollen und Institutionen. Und das ist auch hauptsächlich noch eine Seite des Spielens und nicht unbedingt der Erziehung. Und man muss hier nur zwei Extreme vermeiden, also einmal zur Rücksichtslosigkeit und zum anderen zum Gehemmtheit erziehen. Ja? Die vierte Stufe, jetzt sind wir schon in der Schulzeit, siebtes bis zwölftes Lebensjahr, ist dann geprägt von dem Kinder, von dem Bedürfnis der Kinder, etwas Nützliches und Gutes zu machen, was sozusagen nicht über die persönliche Belohnung, also Belohnung als Person, sondern über den Lohn aus der erfolgreichen Tätigkeit resultiert. Ja? Erikson spricht hier vom Werksinn. Wir sprechen moderner eigentlich eher von Kompetenz. Ja? Und es ist auch ganz lustig zu unterscheiden, wie die Kinder der dritten und der vierten Phase in der Art zu spielen sich unterscheiden. Die Vierjährigen gehen völlig auf im Spiel und haben kaum irgendein inneres Verhältnis zur Regel. Ja? Also spielen sie mal mit Vierjährigen, Mensch, eigentlich nicht. Das ist toll. Ja? Aber die Siebenjährigen, die haben schon ein ganz deutliches Regelbewusstsein. Und am Anfang, das sind uralte Beobachtungen zum Teil, gelten die Regeln ganz als heilig, unumstößlich. Und erst allmählich lernen die Kinder, den Zweck einer Regel zu erkennen und können die dann auch frei anwenden und modifizieren. Dann mit Eintritt der sexuellen Reife beginnt die Jugendzeit, die bis zum 18. Lebensjahr dauert. Also jetzt einfach mal Ende der kinderärztlichen Betreuungszeit. Manchmal dauert es länger, manche, ja, das will ich jetzt nicht vertiefen, das wird dann sehr humoristisch. Aber diese Zeit, da orientieren die Kinder sich ja viel stärker an der Peergroup und dann den Gruppierungen,
also den Freunden
in der Schule oder im Freundeskreis und so fort. Da spielen einfach die sozialen Rollen eine viel größere Rolle. Und dann geht es um die Frage der eigenen Identität und wie kann ich mich sozusagen in der Gruppe behaupten. Die drei letzten.
Auch für die Eltern, auch für die Eltern vulnerabel, weil die nämlich loslassen müssen, kann ich sagen. Ich bin ja mittendrin jetzt.
Genau. Pubertät ist eine sehr spannende Zeit. Und die drei nächsten Kapitel, da geht es im Prinzip, ja, dass man sozusagen sich in der Welt behauptet, dass man etwas schafft, was über einen hinaus wächst. Also, dass man Paarbeziehungen leben kann, dass man dann etwas hervorbringt, was über einen hinaus wächst. Und dass man dann so gegen Ende seines Lebens in Ruhe und Zuversicht auf das blicken kann, was vorbei ist, was gewesen ist, weil die schönen Erinnerungen und dann einfach ja ohne Angst in die Zukunft schaut.
Ja, jetzt liegt unser Fokus hier ja auf Schule und da finde ich auch ganz spannend, wir haben das jetzt extra sehr ausführlich behandelt, weil man natürlich schauen muss, ich kann die Mittel, die ich anwende, um bei einem Kind Lernfreude zu erhalten, müssen sich natürlich mit den Entwicklungsphasen auch ändern.
Ja, ja, klar.
Ja, also ich kann ja nicht einem 14-Jährigen noch sagen, hier geht's lang. Das wird nicht funktionieren.
Ja, ja, klar.
Es, also entweder Sie haben das Vertrauen vorher erworben, dass der überhaupt noch zuhört oder Sie, was Sie zu sagen haben, oder halt nicht, dann sieht's schlecht aus. Aber das finde ich, deswegen war es mir wichtig, das auch nochmal hier im Podcast ausführlich zu machen, weil alle Antworten sind nur passend, wo sie auch passen.
Ja, klar.
Ne? Oder alle Ansätze, mit denen man dann Kinder sozusagen abholt. Sie nehmen in Ihrem Buch sehr häufig Bezug auf die berühmte Hattie-Studie. Ich glaube, die hat jeder, der sich irgendwie mit Schule und Kindern schon mal befasst, irgendwie mal gehört. Die Studie Visible Learning. Können Sie noch mal kurz sagen, was das für eine Studie ist und was Ihre Kernaussage ist?
Ja, eigentlich ist es eine Zusammenfassung von Studien. Sie beschreibt den Wirkungsgrad verschiedene pädagogische Maßnahmen. Das heißt also, sie vergleicht, wie viel erreiche ich mit welcher Maßnahme. Und das ist eine Liste von 150 verschiedenen Items, also verschiedene Einflussgrößen.
Punkte, Maßnahmen.
Die Studie insgesamt beruht auf eine Riesenzahl, 1400 Meta-Analysen. Das heißt also Zusammenfassung von Studien, 1400, die sich auf 80.000 Studien bezieht und die wiederum
sprengt schon meine Vorstellungskraft.
Und die wiederum Daten von über 300 Millionen Lernenden zur Grundlage hat.
Also man könnte sagen repräsentativ.
Das ist wirklich ein großartiges Instrument, das einfach erlaubt, jetzt zu differenzieren, was bringt was, was bringt gar nichts. Es ist ja so, dass fast alle Maßnahmen irgendein bisschen was bringen. Ja. Zira hat es so herrlich formuliert, Lernen lässt sich eigentlich nicht verhindern. Ja, fast.
Ja. Ja, okay. Wir können jetzt eh nicht alle 150 sozusagen Hebel, wenn man so will, benennen. Aber wenn Sie sagen, was sind so die, die Ihnen, die sehr hervorstechen?
Also besonders sticht hervor die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus. Also dass ein Schüler weiß, das kann ich und das kann ich nicht. Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Unmittelbar fast gefolgt von der Glaubwürdigkeit der Lehrperson. Also wie die Lehrperson vor dem Schüler steht, wie er mit ihm umgeht, welche Beziehung er zu ihm hat. Die digitalen Medien, die kommen ganz weit hinten. Ja? PowerPoint zum Beispiel, PowerPoint für einen Lehrer zum Vortrag herzunehmen, das kann er vergessen.
Das kann man sich gar nichts. Ja? Aber die Lehrperson spielt eine Riesenrolle.
Die Lehrperson, immer wieder die Lehrperson. Ja? Nicht die Technik, womit sie irgendein Wissen vermittelt, sondern die emotionale Beziehung. Man merkt es jetzt besonders intensiv auch in der Corona-Krise. Ich erlebe meine Frau, die mit ganz vielen ihrer chinesischen Schüler einzelne Gespräche führt, damit die sozusagen bei der Stange bleiben. Die werden auch intensiv abgerufen. Da werden auch dann soziale und private Dinge mit besprochen.
Ja, das erlebe ich hier auch, dass das eine Riesenrolle spielt.
Und es gibt andere Lehrer, ich will jetzt niemanden schlecht machen, aber die einfach den Schülern sagen, passt auf, die Sportübung, die könnt ihr euch jetzt jeden Tag einmal runterholen. Das gibt es dort und dort und in 4 Wochen sehen wir uns wieder. Ja? Das ist ein Unterschied. Familienstruktur ist noch wichtig, das wird auch immer nachgefragt.
Genau, da schließt sich ja der Kreis,
die
Familienstruktur von dem, was wir vorhin besprochen
ist,
haben.
Also ob jetzt geschieden oder nicht geschieden, ob Patchwork oder nicht Patchwork, ob alleinerziehend und so weiter, spielt insgesamt keine Rolle. Fällt statistisch.
Das ist die gute Nachricht, muss man ja mal sagen. Ne?
Und das muss man sich bitte auch als alleinerziehende Mutter merken. Ja. Geschieden oder alleinerziehend von vornherein oder der Vater versorgt die Kinder, weil die Mutter sich mit ihm nicht mehr verträgt. Das hat auf die Schulkarriere primär nicht einen durchschlagenden Effekt. Durchschlagender Effekt ist die Qualität der Beziehung zueinander. Ja. Genau. Also ich kann wunderbar gemeinsame Elternschaft als Vater und Mutter getrennt beim Kind haben. Kann funktionieren. Ja. Oder ich kann mich als alleinerziehende Mutter mit anderen alleinerziehenden Müttern zusammentun. Ja? Oder ich kann mir Rat holen, was weiß ich, beim Freund, beim anderen Lebenspartner oder wie immer. Ja? Wichtig ist halt einfach die komplette Achtung vor dem Kind, vor der Eigenständigkeit des Kindes. Denn ich meine, in früheren Zeiten hat man oft katastrophale Familienverhältnisse ohne Scheidung erlebt. Da gingen die Kinder drauf und ja, aber es war der Schein gewahrt.
Aber das ist ja wirklich letztendlich die gute Nachricht. Also da kann ich jetzt mal, es ist jetzt nicht evidenzbasiert, aber persönliche Erfahrung, also meine Eltern sind ja geschieden seit zig Jahren und haben das gut hingekriegt und daraus kann man sehr gestärkt hervorgehen, wenn die Eltern es schaffen, über die eigenen Schatten zu springen und zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Genau. Da habe ich sehr, sehr viel fürs Leben mitgenommen und für die Schule auch. Ich meine, die Schule ist ja das eine, ne? Die Schule ist ja sozusagen ein Spiegel, wie ich da performe oder wie ich da mich zurechtfinde, ist ja häufig dann nur ein Spiegel dessen, wie es den Kindern geht. Ich finde noch eine Sache ganz spannend, das ist jetzt einfach eine Sache, die mich aktuell interessiert. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen oder aufgrund dieser Studie beantworten können. Ich beobachte bei meinen Kindern gerade, die jetzt ja in der Corona-Zeit sehr viel Homeschooling machen müssen, dürfen, wie auch immer, eine ganz spannende Sache, nämlich, dass die Tatsache, dass die Prüfungen fehlen, zu einer ungeheuren Lernfreude führt. Also es ist wirklich auffällig, ne? Die können jetzt einem eigenen Rhythmus folgen, die können jetzt zu jeder Tageszeit Hausaufgaben machen, keine Angst, sie machen es nicht nachts, sie machen das halt nach eigenem Rhythmus, sie machen es aber alles inzwischen selbstständig, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir da und ich merke, dass die Freude am Lernen kommt, weil es wirklich ein Lernen ist und nicht ein rein Prügeln für den
ja,
Test.
Ja, klar, also das kann sein.
Ist das untermauert?
Ich habe ähnliche Berichte auch von anderen Eltern erlebt. Da geht es darum, dass die Kinder sich selber Struktur schaffen. Ja,
ja.
Absolut, ja. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich selber ihren Tag sozusagen gestalten können, den selber gestalten und nicht gestaltet bekommen, ja, dann können sie mit großer Freude drangehen und dann spielen die Prüfungen auch gar keine Rolle hinterher. Ich meine, wir müssen Prüfungen haben aus anderen Gründen. Aber wenn die Kinder das Gefühl bekommen, dass sie selber ihren Tag einteilen, dass sie eine eigene Struktur entwickeln können. Das ist toll. Wir haben auch in
ja, es ist Selbstwirksamkeit.
Wir haben auch in Vierer, also in unserem Buch, Herr Vierer und ich, mhm. auch die sogenannte Ordnungstherapie als ganz grundlegendes Element für ja, viele, gut, viele Dinge reingebracht.
Was ist
Weil
das?
Weil wenn man seinen Tag richtig einteilt und weiß, was man getan hat, dann hat man das Gefühl, sein eigenes Leben wirklich in der Hand zu haben. Und dann ist man zufrieden. Ne?
Ja, aber das machen wohlgemerkt, das will ich jetzt einfach nochmal sagen, weil Sie es jetzt gerade ausgelassen haben, den entscheidenden Punkt, das machen die Kinder selbst. Die machen den Plan selbst in ihrer Ordnungstherapie. Die stellen auf, was ist eigentlich wann, was habe ich eigentlich wann.
Ja, ja.
Und dann beurteilen die, und das ist so die Ordnungstherapie, wie ich es jetzt aus Ihrem Buch verstanden habe, beurteilen die selbst, wie habe ich denn das, was ja, ich da zu erledigen ja, hatte, gelöst, gut oder schlecht, und dann beurteilen nochmal die Eltern.
Ja, ja. Also das Lehrer. Wichtige ist, dass man selber sich seine Ordnung schafft. Ja.
Ja. Ja. Kann ich total, also ist wirklich, fasziniert mich gerade sehr, weil ich bin eine pathologische Planerin. Und das hat hier am Anfang zu sehr viel Konflikten geführt, weil die Kinder sich ständig von mir gemaßregelt fühlten, wann sie das jetzt machen sollen. Und irgendwann habe ich es dann sein lassen, weil es einfach auch gar nicht mehr ging. Ich habe es gar nicht mehr hingekriegt und seitdem läuft es super. Seitdem ich mich raushalte. Ist wirklich wahr, also es ist ja, das, was man heute Neudeutsch Learning nennt.
Vielleicht haben ihre Kinder das von ihnen geerbt, dass sie lieber selber planen, als sich verplanen lassen.
Wahrscheinlich. Nee, ich finde es nur spannend, weil seit die das einfach machen, wie es in ihren eigenen Rhythmus passt, und das meine ich jetzt nicht abends um 10, ne? Sondern in einen normalen Tagesrhythmus, habe ich das Gefühl, ist die Motivation sehr hoch. Finde ich einfach spannend, das zu beobachten. Es sind noch andere Faktoren in der Studie drin. Das ist Medienkonsum, Schlaf, Ernährung, Gewalt. Erzählen Sie mal.
Also was auf jeden Fall schädlich ist, das ist, also webbasiertes Lernen oder digitales Lernen bringt wenig. Exzessives Fernsehen, Schulwechsel und Sitzenbleiben, das sind die schlechtesten Einflussgrößen. Also die haben die letzten drei Ziffern sozusagen, die schaden auf jeden Fall.
Ja, also wenig Fernsehen, wenig Medien. Ja, ja. Guter Schlaf, gute Ernährung und vor allen Dingen, und das, ich meine, das ist jetzt hoffentlich gar nicht mehr der Erwähnung wert, aber es sei nochmal der Vollständigkeit halber, weil es so wahnsinnig wichtig ist, gesagt, Gewalt in jeder Form, bitte nicht. Sie sprechen nochmal kurz an in Ihrem Buch auch das Konzept von Belohnung und Bestrafung, da schreien alle Bedürfnisorientierten sofort, oh Gott, aber trotzdem will ich es nochmal besprechen, weil wenn wir von Schule sprechen und gute Noten und gutes Zeugnis. Und was halten Sie von diesen Konzepten Belohnung und Bestrafung?
Ja, mein Gott. Also es ist ein riesengroßes Thema und da könnten wir auch stundenlang noch miteinander darüber sprechen. Wichtig ist, dass man halt unterscheidet, ist es eine personenbezogene oder eine fachbezogene Belohnung, ja? Oder Bestrafung.
Ja, ja.
Vielleicht ein kleines Beispiel. Für ein älteres Kind, das also gerade damit beschäftigt ist, seine eigene Kompetenz zu entwickeln. Sie erinnern sich dann den Begriff Kompetenzalter. Ist die beste Belohnung einfach sachbezogen. Es freut sich darüber, dass es eine Aufgabe erfolgreich zu Ende geführt hat. Beispielsweise, dass es 10 Klimmzüge oder 20 Liegestütze schafft oder geschafft hat. Eine sachfremde Belohnung wäre, wenn dieses Kind für diese Leistungen dann immer eine Tafel Schokolade bekommt. Dann wird die Tafel Schokolade plötzlich im Vordergrund und nicht mehr das innere kommt genau. in den Vordergrund und nicht mehr das innere Gefühl, ha, toll, habe ich geschafft, ganz allein. Mhm. Und genauso ist es auch mit Bestrafung. Also wenn
ja, Strafe ist ja eh ein schlimmes Konzept, aber wir wissen, was wir meinen. Ne? Also hast
ja,
du Aufgaben nicht gemacht?
Ja, es ist halt im Volksmund ist sehr viel damit gemeint, ja. Ich denke, einfach eine willkürliche Strafe, also heute Abend kriegst du nichts zu essen, weil du nachmittags der Großmutter keine Hand gegeben hast, das ist natürlich Unfug. Ja?
Ja.
Aber als Vater meinetwegen zu schauen, wie nimmt jetzt der 12-Jährige oder 11-Jährige den Vorschlag auf, in einer bestimmten Art und Weise ein Konstrukt zu entwickeln, ja? Also was weiß ich, irgendeine Holzhütte zu bauen oder sonst was. Ja? Da ist dann auch es ist sinnvoll, sozusagen wertbezogen die Erfahrung sich selber holen zu lassen. Ja? Ja. Also wenn man ihm dreimal erklärt, wie man einen Hammer hält und er hält ihn falsch, beim vierten Mal, dann würde ich nicht das fünfte Mal nochmal sagen, du pass auf, da könntest du dir auf den Daumen hauen, sondern ich würde dann einfach sagen, ja gut, ich habe das vorher erklärt, du musst halt schauen, wie du damit zurechtkommst. Der eine macht so, der andere macht es anders. Ja? Das heißt also sozusagen aus der Tätigkeit selber die Konsequenzen zu erleben.
Ja, den blauen Daumen in dem Falle.
Ja, in dem Fall den blauen Daumen. Die Beförderung
jetzt kommt
der
halt auch drauf
Erfahrung
an, dass die, genau.
ist,
ja. Ja, und dass die Kinder einfach wissen und vor allen Dingen auch zum Beispiel die Anstrengung loben und nicht das Ergebnis. Ne? Das ist
genau.
ja auch für mich ganz, ganz wichtig.
Genau.
Ja, Sie haben es selber gesagt, Herr Professor Dr. Deutsch, wir könnten noch Stunden reden, aber jetzt ist fast eine um und es soll ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben zum Lesen. Ja. Es ist aber noch viel übrig, kann ich sagen. Also wir haben nicht alles besprochen, was in dem Buch steht und ich finde, es lohnt sich sehr, es zu lesen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mein Gast zu sein, auch wenn Sie jetzt weit weg von mir sitzen, wir beide zu Hause. Ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Und bis wir wieder voneinander hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Dorsch.
Ich bedanke mich auch und ich wünsche Ihnen natürlich und allen Zuhörern und hoffentlich auch den Lesern viel Freude an den Kindern, an den Lehrern. Und jeder soll seinem Beruf mit Freude nachgehen können.
Audio Now.